Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Herzliche Grüße zum Programm der Stimme Vietnams. Im Studio begrüßt Sie Ca Phuc. Heute erfahren Sie im Journal Aktualität über die erneute Eskalation des US-Iran-Konflikts, ein vorhergesagtes Szenario. Anschließend lernen Sie die Ingwer-Kekse der Volksgruppe der Cham, die als Symbol von Treue und Zusammenhalt gelten. Zum Schluss hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen, zuerst aber die Nachrichten mit Ngoc Nương.
Die Schlagzeilen: Maritime Industrie zum Aufbau Vietnams zu einer Seemacht entwickeln. Premierminister Lao Cai soll Wachstumsziel von 10,5% anstreben. Hanoi stellt seine führende Rolle durch umfassende Beiträge dar. Die Nachrichten im Einzelnen. Die Entwicklung der maritimen Industrie ist eine strategische Aufgabe, um Vietnam zu einer Seemacht aufzubauen. Das sagte KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm auf einer Sitzung mit zuständigen Behörden über die Strategie zur Entwicklung der nationalen maritimen Industrie am Dienstag in Hanoi. Der Partei- und Staatschef betonte wichtige Aufgaben wie Entwicklung des Schiffbaus auf der Grundlage eines Ökosystems, in dem eine Einheit zwischen Handelsflotte, Binnenschiffen, Häfen, Logistik, Zulieferindustrie und Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Schiffe hinweg gewährleistet wird. Er hob besonders den Aufbau eines modernen, grünen und digitalen Industrieökosystems wie die Schifffahrts- und Wasserstraßenbranche hervor, das eigenständig und international wettbewerbsfähig ist.
Es ist erforderlich, Zulieferindustrie, Design, Wissenschaft und Technologie, technischer Überprüfung, Normen, Daten sowie hochqualifizierte Arbeitskräfte einheitlich zu entwickeln. Ziel ist es, schrittweise Wertschöpfung intensiver Schritte zu meistern, die im Inland verbleibende Wertschöpfung zu steigern und Anforderungen im Zusammenhang mit ökologischen, digitalen und spezialisierten Standards zu erfüllen.
Die Provinz Lao Cai soll bahnbrechende Lösungen im Denken haben, Aktionen einführen und Vorteile in konkrete Lösungen und Aufgaben umwandeln, um das Wachstumsziel von 10,5% bis 11% im Jahr 2026 zu erreichen. Das sagte Premierminister Lê Minh Hưng bei einer Tagung mit der Parteileitung der nordvietnamesischen Provinz Lao Cai am Dienstag. Dabei forderte der Regierungschef Lao Cai auf, das Wachstumsmodell basierend auf der verstärkten Anwendung von Technologie und digitalen Transformation zu erneuern. Außerdem sollte sich die Provinz darauf konzentrieren, die Grenzwirtschaft zu entwickeln, ein intelligentes und modernes Logistikzentrum aufzubauen und den Tourismus zu einem Hauptwirtschaftszweig zu entwickeln. Laut Lê Minh Hưng soll Lao Cai zudem die Planung der Provinz entsprechend der Planung der Region effizient und einheitlich umsetzen. Ferner sollte sie auf die Förderung neuer Entwicklungsräume achten, das Bautempo der Hauptprojekte und Einrichtungen beschleunigen und den Apparat weiter verfeinern. Hinsichtlich der Vorbereitung auf das neue Schuljahr 2026/2027 sollte Lao Cai sicherstellen, dass der Bau von 4 Internatsschulen der ersten Phase vor Ende August 2026 fertiggestellt werde. Auch die 500-Tage-Kampagne zur Suche, Bergung und Identifizierung der sterblichen Überreste gefallener Soldaten sollte schnell und effizient durchgeführt werden, fügte Premierminister Lê Minh Hưng hinzu. Die Arbeitsgruppen des Verband Stabs für die Suche, Bergung und Identifizierung der sterblichen Überreste gefallener Soldaten sowie der Militärzone 3 haben am Montag mit Vertretern der Provinzen Guangning und Ningbing über die Beschleunigung der Umsetzung der 500-Tage-Kampagne zur Suche, Bergung und Identifizierung der Überreste gefallener Soldaten getagt. In Guangnai inspirierte die Arbeitsgruppe das Suchgebiet für ein Massengrab von gefallenen Soldaten in den Stadtvierteln Dakam und Kontum. Beim Treffen mit dem Verbandumstab für die Suche, Bergung und Identifizierung der Überreste gefallenen Soldaten der Provinz sagte Vizeverteidigungsminister Generalleutnant Nguyễn Văn Gấu:
Die Provinz Quảng Ngãi soll weiterhin Informationen gründlich zusammentragen, prüfen und verifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten mit sterblichen Überresten gefallener Soldaten und Massengräben von gefallenen Soldaten liegen sollte. Auf der Grundlage von Hinweisen der Bevölkerung und anderer Informationsquellen würden derzeit 6 Bereiche identifiziert, in denen sich möglicherweise die sterblichen Überreste von gefallenen Soldaten befinden. Ich fordere den Verwaltungsstab, den Provinz sowie die zuständigen Stellen nachdrücklich auf, die Informationen zu diesen 6 Bereichen umgehend zusammenzustellen, zu prüfen, abzugleichen und zu verifizieren.
Unterdessen inspirierte eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Generalmajor Lương Văn Kiểm, Kommandeur der Militärzone 3, die Umsetzung der 500-Tage-Kampagne in der Provinz Ningbing. Die Delegation nahm eine Inspektion des Verfahrens zur Entnahme von Proben aus den sterblichen Überresten von gefallenen Soldaten zu Identifizierungszwecken vor Ort vor. Zudem besuchte sie die Teams, die diese Aufgabe unmittelbar durchführen, und überreichte ihnen Geschenke. Der Volksrat der Stadt Hanoi hat am Dienstag seine 5. Sitzung, also die reguläre Sitzung zur Jahresmitte, eröffnet. Dabei werden 51 Themen erörtert, die für die Erfüllung der Aufgaben des Jahres 2026 sowie für die Schaffung der Grundlagen der sozioökonomischen Entwicklung Hanois in den kommenden Jahren von wichtiger Bedeutung sind. Vizeparlamentspräsident Đỗ Văn Chiến nahm an der Sitzung teil. Er bekräftigte, dass die Hauptstadt Hanoi in der ersten Jahreshälfte 2026 ihre Rolle als führender Wachstumsmotor deutlich unter Beweis gestellt und umfassende sowie grundlegende Beiträge geleistet habe. Das Bruttoregionalprodukt Hanois sei in den ersten 6 Monaten des Jahres um 8,22% gewachsen und habe damit den nationalen Durchschnitt übertroffen. Die Stadt habe mit dem Bau von 5 wichtigen städtischen Bahnlinien begonnen, den Bauprozess von 7 Flussbrücken beschleunigt und ab dem 1. Juli das Projekt für eine emissionarme Zone innerhalb der Ringstraße 1 eingeführt. Hanoi fungiere als entscheidender Wachstumspol und spiele eine führende Rolle beim Erreichen des Wirtschaftswachstums von mindestens 11% in der zweiten Jahreshälfte 2026, betont der Vizeparlamentspräsident.
Hanoi soll sein Wachstumsszenario überprüfen, Engpässe beseitigen und die Ressourcen für die Entwicklung bestmöglich mobilisieren. Die Stadt muss basieren auf den Ergebnissen der Umsetzung politischer Aufgaben, insbesondere die Ziele für Wirtschaftswachstum, Haushaltseinnahmen und die Auszahlung von öffentlichen Investitionen, die Leistung von Organisationen und Einzelpersonen bewerten. Die Kompetenzen jeder Führungskraft müssen eng mit den Arbeitsergebnissen ihrer Behörde, Organisation oder Einheit verknüpft sein.
Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Maritime Industrie zum Aufbau Vietnams zu einer Seemacht entwickeln. Premierminister Lau Cai soll Wachstumsziel von 10,5% anstreben. Hanoi stellt seine führende Rolle durch umfassende Beiträge dar. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Musik. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist in den vergangenen Tagen erneut drastisch eskaliert und beginnt, auf die Golfstaaten überzugreifen. Dies weckt Befürchtungen hinsichtlich eines umfassenden Krieges und wirft zugleich einen Schatten auf die diplomatischen Aussichten. Mehr dazu in einem Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Duan Chang.
Nach der Erklärung von US-Präsident Donald Trump am 8. Juli, dass das Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran beendet sei, hat das US-Militär eine Reihe groß angelegter Angriffe auf den Iran gestartet. Als Vergeltung griff der Iran auch Militärstützpunkte der USA und ihrer Verbündeten im Persischen Golf an. Die eskalierenden militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran werden durch die harten Aussagen der Führungskräfte beider Seiten weiter verschärft. Am Montag kündigte US-Präsident Trump eine erneute Seeblockade über iranische Häfen an. Zudem erwähnte er die Möglichkeit, dass die USA von Schiffen, die Straße von Hormuz passieren, eine Schutzgebühr in Höhe von 20% des Frachtwerts erheben könnten. Das bedeutet, dass die USA diese Meerenge faktisch kontrollieren. Unterdessen kündigte der Iran neben Vergeltungsangriffen auf Stützpunkte und Interessen der USA und ihrer Verbündeten in der Region auch die Schließung der Straße von Hormuz ab dem 12. Juli an. Wie die meisten Experten in den vergangenen Tagen festgestellt haben, liegt die Ursache der aktuellen Spannungen in der schwerwiegenden Uneinigkeit der beiden Seiten über die Auslegung der am 17. Juni unterzeichneten Absichtserklärung zum Waffenstillstand, insbesondere hinsichtlich der mehrdeutigen Klausel zur Straße von Hormuz. Thomas Juno, Forscher im Programm für den Nahen Osten und Nordafrika bei Chatham House in Großbritannien stellt fest.
Ursprünglich verfolgte die Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zwei Ziele, die Einstellung der Kampfhandlungen und die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Darüber hinaus steckt sie sehr weit gefasste und vage Rahmenbedingungen für Verhandlungen über eine Reihe komplexerer Fragen ab. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass es aufgrund der Unschärfe der Formulierungen in der Absichtserklärung zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Seiten kam, insbesondere hinsichtlich der Auslegung dieser Fragenbegriffe, sodass der eigentlich als Waffengruppe gedachte Streit letztlich nicht zu einem Ende der Gewalt führte. Dies war absehbar und genau das ist es, was wir seither beobachten könnten.
Aaron David Miller, Experte von Carnegie Endowment for International Peace und ehemaliger Nahost-Analyst und Unterhändler des US-Außenministeriums, ist der Ansicht, dass die Trump-Regierung die Entschlossenheit des Iran, die Kontrolle über die Straße von Hormuz zu behalten, falsch eingeschätzt hat. Die hochrangigen iranischen Vertreter haben wiederholt öffentlich erklärt, dass die Straße von Hormuz für den Iran noch wichtiger als Atomwaffen sei, selbst wenn die USA, also eine umfassende militärische Operation, starten würden, wäre es schwierig, daran etwas zu ändern, so Miller.
I don't think the Trump administration wants that.
Ich glaube nicht, dass die Trump-Regierung das will. Das könnte also die neue Normalität sein, obwohl ich vermute, dass dies nicht von Dauer sein kann. Diese Blockade könnte wieder verhängt werden und der Iran würde wirtschaftlich zu leiden beginnen. Doch das Gleiche gilt auch für die internationale Wirtschaft.
Die rasche erneute Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zunehmend schwinden lassen. Der Weg zur Diplomatie ist jedoch nicht vollständig gesperrt. Beobachtern zufolge bedeutet die Erklärung von US-Präsident Trump, dass die Feuerpause vorbei sei, nicht zwangsläufig, dass alles vorbei ist. Denn anderthalb Jahre nach Beginn von Trumps zweite Amtszeit spiegeln die Worte des US-Präsidenten nicht immer seine wahren Absichten präzise wider. Der US-Präsident könnte sogar eine Erklärung abgeben, nur um kurz darauf genau das Gegenteil zu tun. Thomas Juno, Expert bei Chatham House, sagt weiter.
So when he says that the ceasefire is over, he partially means it in the sense that
wenn er also sagt, dass der Waffenstillstand beendet sei, meint er das zum Teil in dem Sinne, dass er damit seine Skepsis gegenüber diesem Waffenstillstand zum Ausdruck bringt. Das ist eine Haltung, die wohnt so gut wie jede Zeit. Gleichzeitig hat er sich jedoch auch offen für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit dem Iran gezeigt, selbst wenn diese nur indirekt geführt würden. Wenn man die Situation aus einer größeren Distanz betrachtet, befindet sich der Waffenstillstand zwar zweifellos in einer fragilen und schwierigen Lage, ist aber nicht total am Ende.
Kanäle für Verhandlungen auf informeller Ebene bleiben offen. Das aktive Engagement einflussreicher Regionalakteure wie Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Pakistans für die Entspannung in der Straße von Hormuz übt erheblichen internationalen Druck aus und zwingt sowohl die USA als auch den Iran dazu, ihre Handlungsoptionen abzuwägen. Daher können die beiden Seiten womöglich eine vorübergehende Vereinbarung zur Risikominderung akzeptieren, bevor sie einen langfristigen Friedensvertrag in Erwägung ziehen.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Genussrich und süß, mit einem intensiven Ingwer-Aroma sind Ingwer-Kekse mehr als nur eine traditionelle Speise. Sie bewahren das Kulturerbe der Volksgruppe der Cham. Zudem symbolisieren die Kekse die Treue und den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft der Cham. Ein Beitrag von Duan Si, gesprochen von Duan Chang.
In der Sprache der Cham heißt Ingwer-Kekse Yin Rong Laya. Sie haben eine Ingwerform und das Aroma von Ingwer. Für die Angehörigen der Cham ist die Zubereitung von dieser Speise ein Anlass zur Stärkung der Gemeinschaft, besonders beim KT-Fest. Da die Ingwer-Kekse von Hand geformt werden, müssen die Cham dabei geschickt und sorgfältig sein. Neben der traditionellen Form werden die Ingwer-Kekse heute in anderen Mustern hergestellt, die das Leben der Cham widerspiegeln, zum Beispiel Fisch und Korallen oder Symbole von Glück. Nach den Formen werden die Ingwer-Kekse in einer Pfanne mit Öl frittiert. Ein guter Keks zeichnet sich durch eine feine und weiße Außenhülle aus, der knusprig ist und eine dezente Süße und einen leichten Duft von Ingwer verströmt, sagt Nguyen Thị San im Dorf Tịnh My in der Gemeinde Hồng Thái in der Provinz Lâm Đồng.
Die Zutaten für Ingwerkekse sind Eier, Klebreismehl und Zucker. Für den Geschmack dürfen Ingwer und Vanille im Teig nicht fehlen. Zum traditionellen Neujahrfest der Cham ist dieser Keks einfach unverzichtbar. Bei diesem Anlass muss man unbedingt Ingwerkekse haben, um sie den Vorfahren ans Opfergabe dazu bringen.
Die Ingwerkekse sind mit einer romantischen Legende der Cham verbunden und gelten als Symbol für Treue zwischen Ehemann und Ehefrau. Die Cham glauben, dass die Ingwerkekse bei Hochzeitszeremonien für Treue und Harmonie von Yin und Yang stehen. Für die Cham behalten die Ingwerkekse auch die Kulturidentität. Um den Beruf zur Herstellung von Ingwerkeksen zu bewahren, engagieren sich Dang Thị Mai im Dorf Tịnh My in der Gemeinde Hồng Thái mit anderen geschickten Frauen für die Zubereitung von Ingwerkeksen. Anfangs hat es lediglich einige Bestellungen im Dorf gegeben. Dank der guten Gerüche wurden die Ingwerkekse Tịnh My von Kunden im In- und außerhalb der Provinz Lâm Đồng zunehmend bestellt. Besonders bei Festen freut sich Dang Thị Mai.
Aus einem Kilogramm Mehl werden 40 Kekse frittiert, die umgerechnet 23 US-Dollar kosten. Die Frau, die die Kekse frittiert, erhält etwas mehr. Bei der jüngsten Bestellung von 10 Kilogramm beliefen sich die Arbeitskosten auf über 76 US-Dollar. Nach Abzug aller anderen Ausgaben blieb mir ein Gewinn von mehr als 38 US-Dollar. Die Produktion dient hauptsächlich dazu, das traditionelle Handwerk zu bewahren und den Frauen ein zusätzliches Einkommen zu bringen.
Die Ingwerkekse der Cham im Dorf Dingmi könnten erste Produkte der Gemeinde Hong Thai sein, die potenziell vom Programm Jede Gemeinde ein Produkt ausgezeichnet werden. Um den Beruf zur Herstellung von Ingwerkeksen zu bewahren, hat der Frauenverband der Gemeinde Hong Thai ein Förderungsmodell mit 10 Mitgliedern gegründet. Dazu die Verbandsvorsitzende Mike T. Sun Thuy.
Durch das Modell begleitet der Frauenverband der Gemeinde Hong Thai die Frauen beim technischen Training, bei der Vorbereitung auf Materialien und bei Design von Verpackungen. Zum Förderungsmodell gehören auch der Konsum von Produkten und die Anwendung digitaler Transformation in Werbung und Handel. Dadurch bauen wir schrittweise die Marke von Ingwerkeksen des Dorfes Dingmi auf.
Kurz vor jedem Fest wie Gate Ramuvan oder Rijanuka bereiten sich die Frauen im Dorf gemeinsam Ingwerkekse vor. Die Kekse werden auf Bambusspieße gesteckt, rund um bunt dekorierte Holzpfähle platziert und dann zusammen mit anderen traditionellen Kuchen feierlich auf den Altar dargebracht. Für die Cham gelten die Ingwerkekse als Opfergaben für die Ahnen, verbunden mit dem Wunsch nach einem friedlichen, wohlhabenden und glücklichen Leben.
Hoa ban hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân. Nhìn vùng cao em đây mà gửi thương vào câu ca. Đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Phóng lên ngọn lửa hồng vò rượu cần chưa uống đã say. Chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe riêng chúng mình. Tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then. Mùa xuân tới có bao ngọt ngào trao tình nồng đến tràn. Mùa xuân mới muôn hoa khoe sắc như đang đón mời. Mời chàng miền xuôi tới nơi quê hương Tây Bắc có em đón mời.
Das war das Lied Besuchen Sie die Region im Nordwesten, gesungen von San Huang Milan. Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen mit Ngoc Nương.
Im Rahmen des 13. Asiatischen Kunstfestivals in Singapur hat die Studentin der Nationalen Musikakademie Vietnams, Chế Thục Anh, den Goldpokal in der Kategorie Vocal Solo with Piano gewonnen. Für ihren Auftritt berühmte Thục Anh das Stück Vunta La Terra aus der Oper und Ballo in Matera, der Maskenball des italienischen Komponisten Giuseppe Di. Für die Zukunft plant die 22-Jährige, ein Masterstudium an der Nationalen Musikakademie Vietnams zu absolvieren. Außerdem will sie an weiteren nationalen und internationalen Gesangwettbewerben teilnehmen, um Erfahrungen zu sammeln und sich auf ihrem künstlerischen Weg weiterzuentwickeln. Im japanischen Zentrum für Kulturaustausch in Hanoi findet derzeit die Ausstellung Package Craft, die Kunst aus Verpackungskartons des japanischen Künstlers Takahashi Katsuma statt. Vorgestellt werden Kunstwerke, die Takahashi aus Papierverpackungen und Kartons in Handarbeit erschaffen hat. Die für diesen Anlass geschaffenen Kunstwerke wurden aus Verpackungen recycelt, die mit dem Alltag der Einheimischen verbunden sind. Sie wurden zu unterschiedlichen Themen gebastelt, von Buddha-Statuen, Fallbildtiere und traditionellen japanischen Tierkreiszeichen bis hin zu Robotermodellen und modernen Anime-Figuren. Am Montag hat die vietnamesische Fußballnationalmannschaft beim letzten Testspiel im südkoreanischen Incheon einen 2:1-Sieg gegen Gangwon FC errungen. Der Sieg hilft dem vietnamesischen Team, das Trainingslager in Südkorea mit positiven sportlichen Signalen abzuschließen. Nun hat das Trainerteam eine Grundlage zur Bewertung der Leistung und zur Verfeinerung taktischer Optionen vor dem Beginn der Fußball-Südostasien-Meisterschaft ASEAN Cup 2026. Laut dem Plan wird das Team am 14. Juli von Incheon nach Hanoi zurückkehren. Danach reist es am 17. Juli weiter nach Taiwan, um dort am 18. Juli ein internationales Freundschaftsspiel gegen Myanmar zu bestreiten. Dies wird die Generalprobe für die Mannschaft sein, bevor sie die Mission zur Titelverteidigung beim ASEAN Cup 2026 antritt. Vor dem Treffen mit der französischen Nationalmannschaft im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 haben die spanischen Medien ihr Vertrauen in die Chance von La Roja geäußert, das Finale zu erreichen. Jedoch hoben sie die Stärke des französischen Teams hervor. Laut der spanischen Sportzeitung AS gehört Le Bleus mit dem Einzug in ein WM-Halbfinale zum dritten Mal in Folge zu weltweit erfolgreichsten Fußballnationen. Cheftrainer Didier Deschamps sei es gelungen, eine Nationalmannschaft mit ausgeprägtem Siegeswillen aufzubauen, die fachliche Qualität mit einer überlegenen physischen Verfassung kombiniert. Währenddessen berichtete die Zeitung La Vanguardia, dass Spanien zwar keine Superstars besitze, verfüge aber über ein geschlossenes und vereintes Kollektiv, in dem alle füreinander kämpfen. Das Spiel zwischen Frankreich und Spanien findet am 14. Juli um 15 Uhr Ortszeit im AT&T Stadium in Arlington im US-Bundesstaat Texas statt.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm heute. Mein Name ist Kafuk und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.